Vermutlich läuft uns die Klimakrise da weg. Also sie ist einfach zu schnell, dass sich die Tiere gar nicht in diesem Maße anpassen können, wie sich der Lebensraum ändert.
Ein gewisses Tier sitzt allein auf einer Eisscholle, umringt von Wasser. Und eigentlich ist diese Eisscholle auch irgendwie zu klein für dieses große Tier. Es sieht sehr verloren aus. Und vermutlich jetzt haben die meisten schon eine Idee, welches Tier ich meine. Und zwar den Eisbären. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Eileen Wegner. Und ja, heute, mitten im Sommer, sprechen wir über den Bären aus dem ewigen Eis. Denn er spürt besonders und besser als wir, wenn es zu warm wird. Dafür habe ich meinen Kollegen und Eisbär-Experten Dr. Stefan Ziegler heute zu Gast und live zugeschaltet. Hallo Stefan.
Hallo Eileen.
Du beschäftigst dich seit sehr, sehr vielen Jahren mit der Arktis und den Eisbären. Erinnerst du dich noch an deine erste Begegnung mit einem?
In der Tat sehr gut, weil ich glaube, sowas kann man nicht vergessen mit so einem wirklich charismatischen Tier. Das müsste so 2010 etwa gewesen sein, als wir mal, ich hatte wirklich das Privileg, dass ich mit dem WWF nach Kanada, nach Churchill reisen durfte. Und Churchill gilt insgesamt als die Eisbärhauptstadt der Welt, weil dort hängen die Eisbären quasi rum im November immer und warten darauf, dass die Hudson Bay gefriert. Und Churchill ist auch ein kleiner Fluss, der mündet dort in die Hudson Bay. Und das ist sozusagen dort, geht dann die Eisbildung, passiert dort zuerst. Und dann können die Tiere sozusagen nach einer sehr langen Fastenperiode raus aufs Eis und dort eben ihre Leibspeise, Robben jagen. Und dann hat man wirklich in Churchill so diese sehr mystische Atmosphäre, dass dort, man sieht da wirklich ganz viele Eisbären, sehr relativ dicht beieinander, so 20, 30 Tiere, die wirklich auf warten auf so einen Startschuss, wenn endlich das Eis gefriert. Und wir hatten, wie gesagt, das Glück, dass wir das beobachten konnten. Und das war schon faszinierend.
Was geht da so einem vor, wenn man, also nicht nur ein Eisbär, also ich, ne, wenn man mal im Zoo geht, sieht man ja mal einen. Und wenn du sagst, da sind gleich 20, 30, also eine ganze Gruppe, das ist ja unvorstellbar.
Ja, es hat auch was so mit Demut zu tun. Und für mich als Biologen super spannend, weil die Tiere gelten ja allgemein als Einzelgänger und in der Regel gehen sie sich auch immer aus dem Wege. Aber dort hatte man, mich hat es so an den Burgfrieden erinnert, nach dem Motto, naja, was sollen wir uns denn hier irgendwie kloppen? Wir haben ja eh nichts davon, es gibt ja noch keine Robben, wir müssen alle warten auf das Eis, bis das dann losgeht, bis wir dann raus können, in unsere Jagdreviere ausstreifen können. Wir waren relativ relaxed, hatte man so den Anschein und wenig aggressiv. Also ich war da wirklich total geflasht, weil für mich so dieses ganze Bild, was man so hatte, als wenn man Literatur liest, ja, der Eisbär ist ein Einzelgänger, die Menschen bekämpfen sich die ganze Zeit. Also das hatte man da überhaupt nicht, sondern das war wirklich, fast würde man sagen, eine friedliche Stimmung unter den Eisbären. Und mich hat das wirklich gesagt, sehr bewegt.
Kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Ich finde es auch immer unfassbar, wenn man halt Tiere dann wirklich in live sieht. Vor allem, wenn die sich dann so atypisch verhalten oder einfach den Erwartungen nicht entsprechen. Deswegen lass uns noch mal ein bisschen gern auf den einzelnen Eisbär draufschauen beziehungsweise in seine Biologie reingehen. Was macht ein Eisbär biologisch aus?
Also er gehört dazu zu den Bären und damit ist das klar, es ist ein Raubtier. Und wenn wir mal ein bisschen auf schlau machen, also der lateinische Name ist der Ursus für den Bären und dann Maritimus. Ursus Maritimus heißt der Eisbär auf schlau. Lateinisch. Und das sagt schon sehr viel. Also wenn man das übersetzt ins Deutsche, dann ist es der Meerbär sozusagen.
Ja, das habe ich jetzt auch aus meinen drei Brocken zusammengesetzt.
Genau. Spannend. Und das ist erstmal, was hat denn jetzt irgendwie ein Bär mit dem Meer zu tun? Und in der Tat ist es halt, ist natürlich das gefrorene Meer. Also der Eisbär hat sich vor etwa 400.000 Jahren, das ist aus genetischen Untersuchungen, aus Braunbären entwickelt, die es ja schon immer auch in Nordamerika gab. Und er hat sich so weit evolutiv angepasst an die Jagd auf Robben. Und die findet er vor allen Dingen eben draußen auf dem einjährigen Meereis. Das ist sein Lebenselixier, das ist sein Jagdhabitat. Ne? Also dort, wenn im Sommer, wenn das sind ja große Teile des arktischen Ozeans eisfrei, die waren auch schon früher eisfrei, da haben die Tiere sich oft täglich auf ein Land zurückgezogen oder konnten nicht wirklich viel jagen. Und so haben die sich auch angepasst. Also die wirklich haben in den Sommermonaten nehmen sie kaum Nahrung zu sich. Das ist wirklich auch einmalig für so ein großes Säugetier. Bei den Weibchen extrem ausgeprägt. Bis zu 8 Monate fasten die tatsächlich, wenn sie nämlich auch noch Jungen bekommen. Naja, und wie gesagt, und diese
die bekommen Babys und gleichzeitig fasten die?
Vorher, genau. Die müssen sich wirklich einen Fettreserven anfressen. Und dann ist ja so, dass das letzte Meereis geht ja so etwa im Jahr im Mai, April sind diese Jagdgründe weg. Das heißt, dort erreichen die Eisbären auch die Robben gar nicht mehr. Ne? Also da finden sie im offenen Wasser, haben sie keine Chance, eine Robbe zu erlegen. Und dann sind sie oft an Land und warten dann sozusagen, bis die Meereisbildung dann im Frühjahr oder dann im Frühwinter wieder losgeht. Und die Weibchen ziehen sich dann auch oft zurück, wenn sie eben begattet sind, wenn sie befruchtet sind, dann ziehen die sich dann im Winter in Schneehöhlen zurück und gebären dann dort im Januar ihre Jungen. Ne? Also sie haben wirklich, wenn man das dann hochrechnet, bis sie dann wieder rauskommen aus ihren Geburtshöhlen mit den Kleinen, sind es bis zu 8 Monate, wo sie wirklich keine Nahrung zu sich genommen haben. Und das finde ich immer so eine wahnsinnige evolutive Anpassungsstrategie, die die Tiere dort gewählt haben. Und alles hängt, wie gesagt, vom Meer ab, vom Meereis und eben von den Robben, weil das ist wirklich ihre Hauptnahrung. Vor allen Dingen Ringelrobben, die fressen aber auch andere Robben. Und das hat sich in den letzten 400.000 Jahren, haben die Tiere sich da extrem gut angepasst. Man sieht es auch an der Schädelform. Die ist ganz anders und viel kleiner ein bisschen. Die Schädel massiver, nicht so eine lange Schnauze wie bei anderen, wie bei Braunbären oder so, sind also wirklich auf diese Fleischnahrung sehr spezialisiert. Ne? Andere Bären, das wissen wir ja auch vom europäischen Braunbär, der isst auch mal Früchte oder sowas. Ne? Mhm. Aber der Eisbär, der braucht wirklich Fleisch. Also ist ein absoluter 100% Fleischfresser. Da hat sich bei ihm alles angepasst, eben an diesen Nahrungstisch.
Wo finden wir denn? Du hast gerade schon gesagt, Kanada, in welchen Ländern, auch wenn wir jetzt von Meereis sprechen, von welchen Regionen, wo genau treffen wir ihn denn genau an?
Also wir finden ihn tatsächlich sozusagen rund um den Nordpol und da haben wir ja die nordischen Länder. Wir finden ihn auf Spitzbergen, was zu Norwegen gehört. Wir finden ihn auf Grönland, also das ist dann eben Dänemark. Kanada, da haben wir etwa 70-80% der Eisbären, hätten einen kanadischen Pass. Wir finden sie in Alaska und ja, natürlich dann eben in Russland. Da haben wir auch eine riesige Fläche natürlich und wo wir diese Tiere finden. Es sind gar nicht so viele, ne? Es ist eine riesige Fläche. Wir reden da ja über, es müssten so um die 24 Millionen Quadratkilometer etwa sein, in der die eigentlich vorkommen könnten. Aber wir reden über 24.000 bis 31.000 Eisbären, die dort rumstreifen. Also es ist wirklich viel weniger als in das Berliner Olympiastadion passt. Ne?
Ja, also ich bin gerade ein bisschen geschockt. Das ist ja wirklich eine geringe Zahl. Ist ja meine Nachbarschaft quasi hier. Es ist Wahnsinn, wie wenig. Also das dann wiederum die Geschichte von vorhin macht sie ja noch spektakulärer, wenn du sagst, du hast gleich 20, 30 auf einem Haufen gesehen. Wenn man überlegt, so viel Land und so wenige Tiere. Also das ist ja wirklich eine seltene Sichtung mittlerweile. Aber was braucht denn so ein Eisbär, um zu sagen, oh, hier bleibe ich?
Die bleiben in der Regel, sind nicht wirklich so standorttreu, dass man sagen könnte, man findet die immer im gleichen Quadratkilometer, ist also ganz anders als in einem Berliner Kiez, sondern die müssen wirklich auch streifen. Also die haben wirklich auch sehr große Streifgebiete, wo sie halt sozusagen versuchen, einfach Nahrung zu finden. Ne? Die haben schon so ein Kernstreifgebiet, wo sie auch wissen, das sind wirklich auch hochintelligente Tiere und sie jagen ja dann, wenn das Meereis eben gefroren ist oder wenn die Eisdecke geschlossen ist, wissen wir ja von Robben, die haben solche Eislöcher. Ne? Also Robben müssen ja auch, die tauchen vor allen Dingen, müssen ja dann auch gehen aufs Meereis oder müssen atmen. Und in diesen Atemlöchern, dass die Robben immer frei halten, dort sitzen sozusagen auch diese Eisbären. Das wissen die Tiere, wo diese Atemlöcher sind und die warten dann einfach. Ne? Also da stundenlang mitunter, bis eine Robbe auftaucht und dann wird sozusagen aus diesem stundenlangen Warten, also die bewegen quasi kaum ihre Muskulatur und dann aber, sobald sie dort eben sehen, dass sich dort was tut an diesem Atemloch, dann springen sie sozusagen auf diese Robbe drauf und ziehen sie raus und sind da auch sehr erfolgreich. Also da sind wirklich fast jeder Versuch, dort eine Robbe zu erwischen, ist erfolgreich. Also das ist wirklich sehr faszinierend und das brauchen sie. Ne? Sie brauchen sozusagen weite Streifgebiete und sie brauchen natürlich Robben, die aber ja dort eben auch im arktischen Ozean ja auch vorkommen. Und diese Kombination macht es einfach aus, ne? Dass wir dort wirklich eine hohe Robbendichte auch tatsächlich haben und dann eben, dass sich die Eisbären davon ernähren können. Es sind nicht also man denkt immer, oh, das sind ja nicht viele, maximal 30.000 Tiere. Man muss aber auch fairerweise sagen, das ist wahrscheinlich auch in der Vergangenheit, als es noch keinen Klimawandel, zumindest nicht in dieser Form, wie wir ihn heute kennen, war die Population sicherlich auch nicht viel höher, ne? Weil einfach so viel gibt der Tisch dann auch nicht her, ne? Und wir hatten tatsächlich bis in die 1970er Jahre, als Eisbären auch noch sehr stark bejagt wurden, war der Bestand auch noch deutlich niedriger als 20.000 oder 30.000 Tiere. Das heißt, in den letzten 50 Jahren haben sich die Bestände zumindest durch die, größtenteils ist ja die Jagd verboten, aber auch wieder erholt. Aber jetzt kommt eben ein anderes Bedrohungsszenario rein, eben der Klimawandel.
der spielt jetzt eben mit rein. Dann lass uns doch mal genau dahin gehen. Du hast ja schon so ein paar Sachen angedeutet. Der braucht das Eis, um eben auch die Robben jagen zu können. Und wenn die Klimakrise kommt und es wird wärmer und es gibt weniger Eis, wie geht es dann weiter mit dem Eisbären?
Also es ist ja vor allen Dingen das Meereis, was zurückgeht. Und dort haben wir auch, das sind ein paar Zahlen, die sind vielleicht ganz hilfreich, dass man sich das mal vorstellen kann. Wir wissen etwa seit Ende der 70er Jahre, also nachdem wir wirklich diese auch Satellitenbeobachtungen machen können von der Ausdehnung der Meereisfläche. Und da sehen wir pro Dekade, also etwa alle 10 Jahre, verringert sich die sommerliche Meereisdecke um etwa 14%. Ne? Also das geht wirklich rapide zurück sozusagen. Ne? Und diese Entwicklung ist ja leider nach wie vor immer noch am Laufen. Das heißt, wir sehen da ja immer noch keine Trendumkehr. Der Klimawandel, die Klimakrise geht voran. Das sommerliche Meereis und die Eisausdehnung schwindet immer weiter. Viele Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass wir wahrscheinlich bis Mitte des Jahrhunderts, und das ist ja quasi übermorgen, im Sommer so gut wie keine geschlossene Meereisdecke mehr in der Arktis finden werden. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Tiere, weil sie auch durch das Meereis schmilzt ja sozusagen auch früher und bildet sich immer wieder später. Ne? Wir haben sozusagen, wenn eben diese geschlossene Meereisdecke da ist, wenn dann die Tiere jagen können, diese Zeit, die sie dort zum Jagen haben, um ihre Fettreserven aufzubauen, die schwindet ja immer mehr. Und das sehen wir auch tatsächlich. Da gibt es auch interessante Messungen, dass wir zum Beispiel 1980 hatte so ein Weibchen, ein Eisbärweibchen, im Mittel 266 Kilogramm Körpergewicht. Heute sind wir schon bei 226 Kilogramm mittleres Körpergewicht angekommen. Also da sieht man innerhalb dieser, was sind das, 40 Jahre etwa, haben wir einen Schwund von 40 Kilogramm Körpergewicht bei den Weibchen. Und das, viele sagen ja, das ist doch prima. Oder was spielt das für eine Rolle? Es ist extrem wichtig für die Weibchen, weil die können nur ihre Jungen austragen, wenn sie tatsächlich wirklich gesund und rund sind sozusagen. Also sobald die ein bisschen zu dünn sind, zu wenig Körperfett haben, nistet sich die Eizelle gar nicht in die Gebärmutter ein und die tragen gar nicht aus. Also wir sehen da auch schon, dass das ein Problem ist für die Nachzucht sozusagen. Es kommen immer weniger Jungen auf die Welt und die Überlebenschance von diesen Jungen wird auch niedriger. Und das ist ein Trend, den wir tatsächlich auch in den letzten Jahren verstärkt beobachten.
Jetzt sagtest du vorhin, mit dem Ursprung des Eisbärens, er hat sich ganz, ganz viel angepasst. Kann man da nicht naiverweise sagen, naja gut, die Welt verändert sich jetzt, kann er sich denn nicht noch weiter anpassen, wenn er sich schon so stark angepasst hat an die Gegebenheiten?
Ja, das sind intelligente Tiere. Wir sehen da auch einzelne Erscheinungen oder Ausnahmen, dass die Eisbären tatsächlich zum Beispiel auf Spitzbergen, diese norwegische Inselgruppe, wo diese Meereisbildung wirklich sehr spät stattfindet und die Tiere kaum noch von der Insel wegkommen. Ne? Also die haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Und da sehen wir, dass die Tiere tatsächlich verstärkt auf Rentiere gehen. Also sie ändern ihre Jagdstrategie. Das ist dort ganz spannend, aber das ist eine Insel. Da gibt es natürlich auch viele oder einige Rentiere, die sie auch jagen können. Aber insgesamt ist die Änderung des arktischen Lebensraums wahrscheinlich zu schnell. Ne? Also die Tiere brauchen ja auch immer eine gewisse Zeit, um sich sozusagen auch evolutiv anzupassen, auch das Verhalten. Eine Jagdstrategie muss sich auch anpassen über die Jahre und vermutlich läuft uns die Klimakrise da weg. Also sie ist einfach zu schnell, dass sich die Tiere gar nicht in diesem Maße anpassen können, wie sich der Lebensraum ändert. Ich gehe allerdings auch nicht davon aus, dass die Eisbären als Art tatsächlich aussterben werden. Ne? Wir werden schon noch irgendwie wahrscheinlich auch noch in Zukunft ein paar Eisbären haben. Jetzt vielleicht nicht mehr 30.000, dann sind es vielleicht nur noch die Hälfte, die sich dann tatsächlich angepasst haben oder die in küstennahen Gewässern dann auch noch leben, wo es auch noch genügend Robben gibt oder wo sie eben auch Zugriff auf andere Nahrungsressourcen haben, zum Beispiel eben andere Robbenarten, die auch reinkommen, die vielleicht nicht so stark an die Meereisdecke gebunden sind, wie eben die Ringelrobben. Das sehen wir auch in einigen Abschnitten, dass andere Robben reinkommen und die Eisbären dann auch sozusagen die Nahrung auch ändern. Ne? Aber generell ist der Trend schon so, dass die Bestände doch zurückgehen.
Ich finde, das ist immer wieder ein total schönes Beispiel, wie sehr alles miteinander zusammenhängt. Ne? Also man muss halt gucken, dass es genügend Robben gibt, dass die Eisdecke da ist, damit es den Eisbären wiederum gibt. Also ich liebe immer diese Beispiele, wo man sieht, dass es einfach alles miteinander verbunden. So, das ist jetzt der Teil der Klimakrise. Es gibt aber ja auch andere Faktoren, die den Eisbären bedrohen. Also ich denke vor allem an menschengemachte Sachen wie Schifffahrt, Öl- und Gasförderung, Schadstoffe etc. Wie sieht es denn da aus?
Also natürlich haben wir durch das Rückweichen des Meereises, vor allen Dingen im Sommer, öffnet das ist ja auch ganz neue Transportrouten für Schiffe. Ne? Dass wir auch in der Arktis, und das sehen wir jetzt schon tatsächlich, dass auch die Frequenz von Schiffen zugenommen hat. Also es ist einfach viel mehr los in der Arktis, als das noch vor 50 Jahren der Fall war. Durch das Rückweichen des Eises, das Auftauen des Permafrostes wird es auch interessant, halt fossile oder andere Lagerstätten abzubauen, Metalle, Erze. Ne? Wir haben mehr Aktivität in der Arktis. Dadurch erhöht sich ja auch die Unfallgefahr, ne? Dass wir Ölpests bekommen, dass wir Schiffshavarien bekommen, dass wir Verschmutzung reinbekommen. Und das hat natürlich auch Einflüsse auf den Eisbären. Also wenn der Lebensraum verschmutzt wird, dann bemerken das natürlich auch die Tiere. Aber es sind vor allen Dingen eben auch, sind halt so die Zunahme von Mensch-Wildtier-Konflikten beziehungsweise hier von Mensch-Eisbär-Konflikten, weil wenn eben mehr Menschen auch in der Arktis zugegen sind, dann kommt es zu statistisch alleine zu mehr Aufeinandertreffen mit Eisbären. Und Eisbären sind nicht nur sehr schlau, sondern sind eben auch sehr neugierige Tiere. Ne? Wenn die haben eine extrem gute Nase. Einige Wissenschaftler sagen sogar, es ist wahrscheinlich die beste Nase, die wir im Tierreich finden. Da gibt es auch Untersuchungen, dass die 20, 30 Kilometer sozusagen weit riechen können. Ne? Wenn eben der Wind gut steht, dann können die auch mal einen angestrandeten Walkadaver zum Beispiel in 20, 30 Kilometer Entfernung auch riechen. Aber sie nehmen eben auch Gerüche wahr, die Menschen sozusagen und ihre Hinterlassenschaften. Also ich denke jetzt an Müllberge, an Müllhalden oder eben auch an Petroleum einfach, ne? Benzin. Das ist für die Eisbären erstmal ein neuer Geruch, den sie aber interessant finden, ne? Und dann gehen sie hinterher und dann werden sie sozusagen auch über diese Duftspur, kommen sie halt in oder an Siedlungen. Und dort kommt es halt dann oft mitunter zu Konflikten mit Eisbären. Ne? Dass einfach, wenn dort Menschen leben, dieses Aufeinandertreffen mit einem Eisbärmann, der knapp 3 Meter hoch groß ist und bis zu 1000 Kilogramm wiegt, kann man sich vorstellen, dass das nicht unbedingt ist, was man jeden Morgen irgendwie sehen möchte. Wir haben auch in einigen Siedlungen, wo wir gerade an der Ostküste von Grönland, ist es so, dass wir dort auch in den letzten Jahren vermehrt tatsächlich kommt es zu Konflikten mit Eisbären. Das liegt nicht daran, dass die Eisbären sich dort so stark vermehren, ne? Also das nicht, sondern auch da ist der Trend tatsächlich auch rückläufig, dass wir weniger Nachwuchs haben. Aber die Eisbären kommen aus dem Norden Grönlands, werden die sozusagen mit Eisbergen runter die Küste entlang gedriftet. Ne? Die sind also auf Eisbergen und die driften dann ab. Und so treiben sie sozusagen die Küste Grönlands runter und gehen dann irgendwann wieder an Land. Das ist so der Effekt, den wir dort haben. Und dort haben wir halt Siedlungen, dort haben wir Schulen, dort haben wir kleine Kinder, die halt morgens auch in die Schule gehen. Wie das eben auch bei uns ist, in Berlin oder anderen Städten ist es wahrscheinlich dann eben der Autoverkehr, der dort gefährlich ist. Dort ist der Schulweg halt einfach gefährlich, weil es mitunter zu Konflikten mit Eisbären kommt. Ne?
Okay, also wir haben jetzt einerseits die Klimakrise als große Bedrohung und andererseits, ich nenne es jetzt mal den Menschen ein bisschen überspitzt. Die Klimakrise ist ein riesengroßes Ding, da sind ganz, ganz viele Faktoren. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal genau aufdröseln, was wir jetzt genau da alles machen müssen, um da irgendwie gegenzuwirken. Das mit den Mensch-Wildtier-Konflikten oder Begegnungen scheint mir eher eine Sache zu sein, an der wir arbeiten können. Welche Lösungsansätze gibt es da denn?
Also da sind wir als WWF auch wirklich extrem stark vor Ort, ne? Weil wir angefangen haben schon vor, ich kann mich noch daran erinnern, das war eines meiner ersten Projekte, als ich damals beim WWF Deutschland anfing, als wir noch sehr stark in Russland unterwegs waren. Mittlerweile gibt es ja kein WWF Russland mehr und wir dürfen gar nicht mehr dort arbeiten. Aber wir hatten in der russischen Arktis, Eisbärpatrouillen sozusagen installiert. Ne? Das waren quasi mutige Menschen aus diesen Siedlungsgebieten, die gerade in der Eisbärzeit immer, ne, in den Wintermonaten oder dann eben auch im Frühsommer, wenn die Tiere in die Nähe von Siedlungen kamen, die einfach kontrolliert haben, sind dort Eisbären und die auch vertrieben haben, ne, teilweise mit Stöcken und sowas, ne, oder mit Schreckschuss, sowas, dass man einfach die Tiere vergrämt hat, sozusagen, dass sie, wie gesagt, sind intelligente Tiere, die dann auch merken, ups, hier bin ich nicht erwünscht, mache ich doch bei meiner nächsten Streife sozusagen durch mein Revier vielleicht einfach einen Umweg um dieses Dorf. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dieses Modell, was wir damals in Russland erprobt haben, das ist mittlerweile auch, wir installieren das in Grönland, wir haben das auch in Alaska und kanadischen Siedlungsgebieten, wo wir auch arbeiten sozusagen an diesen Patrouillen. Und da haben wir morgens, bevor die Kinder halt in die Schule gehen, haben wir einfach Menschen, die dann auf dem Schneemobil einfach sozusagen das Dorf absuchen, die Umgebung absuchen, ob sie da Eisbären finden, ob sie Eisbärspuren finden. Und dann geben sie sozusagen entweder eine Warnung nach dem Motto, okay, wir müssen den erst vertreiben. Die Schüler freuen sich dann wahrscheinlich, weil dann hast du ja...
Typisch Kinder, yeah, schulfrei.
Wir haben Eisbär frei, genau. Oder Schule fängt erst 2 Stunden später an. Oder sie sagen halt, es ist alles klar, ihr könnt doch irgendwie pünktlich mit dem Unterricht anfangen. Also solche Sachen, da waren wir als WWF wirklich auch federführend oder sind es immer noch federführend, haben sowas installiert. Wir gucken aber auch nach anderen Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel, das hatte ich ja eben gerade gesagt, Eisbären sind extrem gute Nase und extrem neugierig. Und Müllhalden haben halt auch eine verlockende Anreizwirkung auf Eisbären. Das heißt, die kommen dann auch auf und gucken einfach auf Müllhalden nach Nahrung. Da finden sie auch Nahrung, ne? Also mitunter sind die Tiere ja auch hungrig, weil sie halt nicht mehr so viele Robben fressen können. Und wühlen dann in den Hinterlassenschaften der Menschen eben auch nach Nahrung. Das heißt, da haben wir angefangen, dass wir Müllhalden erstmal absperren, ne? Dass die da gar nicht mehr drauf kommen. Haben aber auch gesehen, ja, die Tiere kommen trotzdem noch und versuchen dann halt auf diese Müllhalden zu kommen. Das heißt, was wir mittlerweile machen, ist, dass wir einfach ein verbessertes Abfallmanagement in diesen Dörfern umsetzen, ne? Dass wir wirklich abschließbare Mülltonnen haben, die Tiere gar nicht rankommen, dass es auch kaum Gerüche absondert, dass wir den organischen Abfall, dass wir den trennen. Und tatsächlich, und das funktioniert ja auch im Sommer vor allen Dingen ganz gut, dass wir auch Kompost herstellen, ne? Aus organischen Fraktionen. Biomüll, würde man in Deutschland sagen, kann man auch in der Arktis Kompost herstellen. Es dauert halt ein bisschen länger, ne, weil die Temperatur nicht so hoch ist wie bei uns, aber es funktioniert. Ja, die Menschen vor Ort können dadurch eben auch Gemüse anbauen und sowas, ne? Also das sind auch so Sachen, die wir auch eingesetzt haben und die wir auch in vielen Siedlungen in der Arktis sozusagen auch mit unterstützen.
Das zeigt, dass es ganz, ganz wichtig ist, mit den Leuten vor Ort und auch mit den indigenen Gemeinschaften gemeinsam zusammenzuarbeiten, um eben zu schauen, dass es gut funktioniert, ein Zusammenleben mit den Eisbären. Richtig?
Absolut. Und wie gesagt, der Eisbär hat natürlich auch einen hohen Stellenwert. Also viele der Indigenen, die dort leben, da hat der Eisbär auch eine besondere religiöse, kulturelle, ist aufgeladen letztendlich, ne? Hat ein besonderes Merkmal. Es gibt allerdings, und das sollte man auch nicht verschweigen, es gibt eine indigene Jagd auf Eisbären. Vor allen Dingen ist es eben in Alaska und aber auch Grönland und Kanada der Fall, dass die Regierungen dort auch gesagt haben, okay, ihr dürft für eure Subsistenzwirtschaft sozusagen, ihr dürft auch Eisbären erlegen. Da gibt es eben Quoten, die werden auch sehr stark nachgehalten. Und die indigenen Gruppen dort oben haben sozusagen auch das Recht, Tiere zu schießen und dann das Fleisch, entweder sie essen es selbst oder es eben als Nahrung für die Schlittenhunde gern gesehen. Aus dem Fell werden eben auch nach wie vor noch warme Mützen und Schuhsohlen und sowas draus gemacht. Also da gibt es sozusagen auch eine Verwertung des Eisbären und das ist diese indigene Jagd. Es wird sehr stark nachgehalten, dass die Quoten auch stimmen, dass die Tiere nicht übernutzt werden. Da sehen wir allerdings auch, weil in einigen indigenen Gemeinschaften schon der Druck, wenn es eben zu diesen Konflikten kommt, sehr stark, dass man sagt, man möchte eigentlich die Jagdquoten erhöhen, die Indigenen, also der Druck auf die Regierung. Und da gehen wir dann oft rein, dass wir sagen, okay, welche Maßnahmen hätten wir denn, bevor wir wirklich die Jagdquote, bevor die erhöht wird, können wir vielleicht damit mit Vermeidungsstrategien, ne, was ich eben sagte, mit Eisbärpatrouillen, mit verbessertem Abfallmanagement, mit solchen Sachen, mit Einfriedung von den Siedlungen oder sowas, ne, können wir da vielleicht versuchen, die Konflikte zu reduzieren. Und das wirkt in der Regel eben auch. Ne. Es gibt allerdings auch in einigen Gebieten, gerade in Kanada ist es in einigen der Provinzen so, dass dort das Jagdmanagement tatsächlich geändert wurde. Sehen wir kritisch, weil dort mehr Weibchen geschossen werden dürfen als in der Vergangenheit. Ne. Seit etwa 5 Jahren hat man die Jagdquote geändert, das Jagdmanagement. Es durften früher immer nur sozusagen 2 Männchen und 1 Weibchen geschossen werden im Verhältnis. Dort hat man aber aufgrund der indigenen Gemeinschaften diese Jagdquote oder diese Proportion geändert, dass mittlerweile fast so viele Weibchen wie Menschen geschossen werden dürfen. Und naja, wenn man halt Weibchen aus einer Population nimmt, ist das natürlich für den Bestand immer schwieriger, als wenn es nur Menschen sind. Hm?
Absolut, absolut.
Naja, es ist sozusagen auch das Recht der indigenen Gemeinschaften dort vor Ort, ne? Wenn die halt sagen, wir haben das schon seit Tausenden von Jahren gemacht, dieses Jagen. Wer sind wir denn als WWF, dass wir den Menschen dort sagen dürfen, nö, also Leute, ihr dürft jetzt nicht mehr jagen. Ne? Also das finde ich immer sehr, sehr westlich, sehr kolonial und ich finde, die Menschen dort haben dieses Recht auf Selbstbestimmung. Das ist denen sozusagen auch zugebilligt worden von den Regierungen. Seit 2007 gibt es eine UN-Deklaration der Vereinten Nationen, die tatsächlich diese Selbstbestimmung von Indigenen und lokalen Gemeinschaften, ne, über das Land, auf dem sie leben und die Ressourcen, die sie dort nutzen dürfen, dass sie darüber bestimmen dürfen. Und finde ich, das müssen wir achten. Also das ist irgendwie eine ganz wesentliche Voraussetzung, damit Naturschutz überhaupt funktioniert.
Ja, ist kulturelles Gut irgendwo, ne? Also auch weil selbst wenn man persönlich vielleicht ein bisschen Bauchkrummeln damit hat, ist es, wie du sagtest, unsere Perspektive auf der ganzen Seite. Gut, also wir haben die aktuellen Maßnahmen. Klimakrise, wie gesagt, das ist auf einer ganz, ganz anderen Ebene, was wir da machen müssen. Was glaubst du denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wo gehen wir jetzt gerade hin mit den aktuellen Maßnahmen? Also wie sieht das dann aus mit der Eisbärpopulation?
Also es ist ja leider so, dass wir gerade so eine Rolle rückwärts irgendwie eher sehen, ne, was so die Nutzung fossiler Energieträger angeht. Und auch in Deutschland, ne, bewegen wir uns ja auch eher ein bisschen rückwärts, was die Nutzung fossiler Energieträger angeht und damit eben auch der Ausstoß von CO2 und anderen Klimagasen. Und das sehen wir halt in der Arktis. Ne? Die Arktis erwärmt sich schon im globalen Durchschnitt 3 bis 4 Mal schneller als wir in Europa oder anderswo auf der Welt. Ne? Also dort ist sozusagen die Klimakrise im Brennpunkt. Und als einen der ersten trifft es die Menschen vor Ort, aber dann eben auch den Eisbären. Und solange wir, glaube ich, diesen Trend nicht schaffen, dass wir dort wirklich mal mit unserer CO2-Emissionen in den Griff bekommen und tatsächlich das auch ernst nehmen, was wir uns ja im Paris-Abkommen vor 10 Jahren etwa, ne, auf die Brust geschrieben haben als Weltgemeinschaft. Wenn das nicht funktioniert, dann sehe ich so ein bisschen schwarz für den Eisbären. Ne? Also dann werden wir wahrscheinlich wirklich, es wird zu keiner Trendumkehr kommen. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass er aussterben wird. Wir werden sicherlich noch ein paar Restpopulationen haben, aber die Arktis wandelt sich ja momentan schon generell. Ne? Es ist ja jetzt nicht nur der Eisbär, den wir sehen, der es natürlich schwierig hat. Wir sehen ja auch ein Greening der Arktis. Also wir sehen einfach ein Voranschreiten der Baumgrenze, die sozusagen die Tundra dort überrollt von Süden her Richtung Nordpol. Ne? Also so ein Ausbreiten der Wälder, der borealen Wälder in die Tundrengebiete mit Verdrängung von einheimischer Fauna und Flora oder von Tundrenfauna und Flora durch aller Weltsarten. Also solche Sachen passieren ja gegenwärtig in der Arktis. Und ich bin so ein bisschen skeptisch, dass wir das noch hinkriegen werden, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir müssen einfach an diesen Themen dranbleiben, sonst haben wir da wirklich bald keine Arktis mehr, so wie wir sie eigentlich vielleicht heute noch kennen.
Du sagst gerade, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was gibt dir denn noch Motivation, weiterzumachen?
Also wir sehen ja auf der Welt durchaus schon einige Länder, die tatsächlich schon ihre Klimabilanz im Griff haben. Ne? Also Bhutan zum Beispiel, die produzieren weniger CO2 als noch vor wenigen Jahren, sind sozusagen klimapositiv. Das ist ein gutes Beispiel, ne, dass wir da vorankommen. Und wir haben ja auch in Deutschland gesehen, dass wir tatsächlich mal wirklich, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien durchaus sehr schnell voranging. Mittlerweile sehen wir allerdings schon wieder, dass, wie gesagt, das ist so diese Rolle rückwärts. Der Abverkauf von E-Autos stagniert ein bisschen in Deutschland. Aber ich glaube, der Trend ist irgendwie da. Also da wird ja wirklich kein vernünftiger Mensch wird ja irgendwie sagen können, naja gut, wir fahren in 10 Jahren immer noch irgendwie mit unseren Benzinern und unseren Dieselautos durch die Gegend. In anderen Ländern ist das gang und gäbe. Und das gibt mir Hoffnung, dass es einfach länger dauert, als wir uns das oft wünschen würden. Aber ich hatte immer so ein Beispiel, als wahrscheinlich damals das Automobil irgendwie vor 150 Jahren etwa, ne, aufkam, haben wahrscheinlich die damaligen Kutschenhersteller und Pferdezüchter irgendwie auch vollkommen dagegen argumentiert. Viel zu gefährlich und bla 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 und sowas, ne? Naja, und heute sehe ich relativ wenig Kutschen auf deutschen Autobahnen, ne? Also ich glaube, diese Ablösung wird stattfinden. Es dauert halt einfach sehr lange und gerade haben wir viele Stimmen, leider auch, die politisches Gewicht haben, die diese Veränderung einfach wieder ein bisschen abschwächen, ne? Aber ich glaube, der Trend ist irgendwie zu sehen, dass wir da hinkommen, ne, mit vielen Sachen. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung auch. Und man hat keine Meinung zum Klimawandel, ne? Also das geht nicht. Das ist ein Naturgesetz. Das ist eine Wissenschaft. Und da kann man keine Meinung zu haben, ne? Sondern das ist einfach so. Und die Daten sagen das. Und da glaube ich schon auch an das Intellekt der Menschheit, dass wir das irgendwann auch mal registrieren werden. Und das geht halt leider nicht so schnell, wie wir uns das vor allen Dingen eben auch als WWF-Mitarbeitende gerne wünschen würden. Aber insgesamt bin ich da doch irgendwie noch sehr hoffnungsvoll, dass es in diese Richtung geht und dass wir auch in Zukunft noch Eisbären haben werden. Und dass ein kleiner Teil der Arktis auch noch sozusagen, dass wir das auch noch so erhalten können, dass es unsere Kinder und Enkelkinder auch noch mal irgendwann sehen werden können.
Das wäre sehr, sehr schön. Dr. Stefan Ziegler, Artenschutzexperte vom WWF Deutschland, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch mit dir. Und wenn ihr mehr zum Eisbären wissen möchtet, ich packe euch auf jeden Fall etwas in die Shownotes oder schreibt uns gerne in den Kommentaren von Spotify oder YouTube oder eine Mail an podcast@wwf.de. Ich bin Aileen Wegner, das ist Living Planet und ich bedanke mich vom ganzen Herzen bei euch fürs Zuhören. Bis dahin, ciao.
Schönen Dank, Aileen, und einen schönen Tag noch. Tschüss.